Willkommen in der Hörspielkammer des Schreckens. Wir nähern uns unaufhaltsam Folge 50 und da ist es doch höchste Zeit, dass wir uns um den Big Player des kommerziellen Hörspiels kümmern.
Nämlich die drei Fragezeichen von Europa. Genauer gesagt um Folge 192 der Serie.
Und die hinterließ bei uns ziemlich exakt so viele Fragezeichen.
Und mit Michael Eickhorst und Dennis Rohling.
Wo bin ich? Das ist nicht mein Zimmer. Ist das ein Traum? Das gibt's doch nicht. Ich bin in einem dunklen Raum mit lauter Noppenschaumstoff. Mein Erzähler. Wo ist mein Erzähler geblieben? Warum führe ich denn so grottendämliche Selbstgespräche wie in einem 40 Jahre alten Schrotthörspiel von Tonstudio Braun?
Na du, bist du also aufgewacht?
Ja, bin ich. Wer sind Sie? Was mache ich hier? Wurde ich entführt?
Nein, ich bin's, Michael. Du bist im Studio und wir wollten jetzt die neue Hörspielkammer aufnehmen.
Zu Folge 192 der drei Fragezeichen. Im Band des Drachen.
Ach so, ja.
Die komischerweise ganz ähnlich anfängt. Leider. Aber klar, da holt man sich mit Axel Milberg einen hochkarätigen Erzähler und lässt Peter Shaw trotzdem erstmal geistig behindert vor sich hinlabern. Sehr sinnvoll.
Ja, jetzt erinnere ich mich. Und kommt dann nicht so eine olle Tuse rein, die erstmal Chinesenkeile verteilt?
Yep, Katara. Später auch Katara Girl genannt. Die ist sogar Chinesin und Teil der berühmten Triaden.
Ui.
Aber wir greifen zu weit vor. Es wurde wie gesagt langsam Zeit, dass wir uns den drei Fragezeichen widmen. Die sind mittlerweile nach 40 Jahren bei Folge 200 angelangt und bei so vielen Hörspielen lässt es sich natürlich nicht vermeiden, dass neben den ewig jungen Klassikern noch einige echte Rohrkrepierer dabei sind.
Oliver Rohrkrepierer sozusagen.
Sozusagen. Wieso nun gerade Folge 192? Nun, leider oder besser gesagt nachvollziehbarerweise, sind wir gerade bei den neuen Folgen der Serie nicht mehr auf dem Laufenden.
Also sind wir auf die gute alte Webseite rockybeach.com gegangen und haben nachgesehen, welche Folge dort am schlechtesten bewertet wurde.
Und das war die Rocky Beach Radio Show, eine Sonderfolge mit Musik von Sascha Gutzeit. Die lohnt sich aber nicht ernsthaft zu rezensieren, ist ja kein richtiges Hörspiel.
Direkt danach kam jedoch mit einer Durchschnittsbewertung von 4,48 nach Schulnoten im Bann des Drachen. Da es sich um eine Folge von 2018 handelt, wurde sie zwar von deutlich weniger Usern bewertet als die Klassiker, aber solch eine grottige Bewertung kommt ja trotzdem nicht von ungefähr.
Richtig. Also wollten wir uns ein eigenes Urteil bilden und herausfinden, ob die Folge wirklich so schlecht ist. Und vor allem, ob sie tatsächlich die schlechteste Folge aller Zeiten ist. Nein, definitiv nicht. Damit würde man All-Time-Hassfolgen wie Doping-Mixer oder Fußballgangster Unrecht tun, auf die wir möglicherweise auch nochmal in der Kammer zu sprechen kommen.
Ja, so schlimm ist die Folge tatsächlich nicht. Sie ist sogar nicht mal die schlechteste Folge, in der Peter entführt wird. Und so viele gibt's davon nicht. Er ist ja nicht Vicky Bonnie.
Worum geht es in der Folge? Nun, die drei Fragezeichen geraten unfreiwillig in einen internen Machtkampf der sogenannten Triaden, also der chinesischen Mafia, auch wenn Justus sagt, dass diese Bezeichnung eigentlich nicht ganz zutreffend ist.
Sondern?
Keine Ahnung. Das Gesülze des ersten Detektivs wird ausnahmsweise mal gleich abgewürgt. Wahrscheinlich die beste Stelle im ganzen Hörspiel.
Witzigerweise scheint es so eine Art ungeschriebenes Gesetz zu sein, dass Hörspiele mit dem Thema China immer Kacke werden müssen. Noch dazu, wenn das Thema Triaden behandelt wird. Ich meine, erinnere dich an Triadenhatz in Peking von Markus Duschek.
Ungern.
Na, dann diese Mord-in-Serie-Folge vom Topf. Und jetzt dieser Schlons.
Und nicht zu vergessen André Mindingers Sandmännchen-Fassung vom eigentlich gar nicht so unspritzigen Drei-Fragezeichen-Buch Schatz der Mönche. Da ging's auch um China. Glaube ich zumindest, denn allzu lang bin ich damals nicht wach geblieben.
Aha, da haben die feinen Herren vom Hörplaneten wohl vergessen, dass sie selbst auch eine Folge im China-Milieu spielen ließen. Lady Bedford und die chinesische Uhr. Die war natürlich viel besser, ihr zur Selbstkritik unfähigen Gesellen.
Nee, die war auch nicht besser.
Nee.
Ganz sicher keine Ausnahme von der Regel.
Also, Im Bann des Drachen hat mit den Triaden zu tun. Peter wird entführt und der Titel erinnert auch noch an dieses TSB-Fanhörspiel Im Bann des Grauens. Naja, das sind doch alle schon mal sehr schlechte Voraussetzungen.
Recht so. Los geht es in Shanghai, wo Peter also in einem fremden Hotelzimmer erwacht. Die junge Chinesin Katara sucht ihn auf, will aber nicht damit herausrücken, was mit ihm passiert ist und was wer auch immer später mit ihm vorhat.
Eine spannende Ausgangssituation, oder? Peter ist auf sich allein gestellt, hat keine Infos und muss irgendwie rausfinden, was eigentlich gespielt wird. Und mit ihm der Hörer.
Ja, nicht ganz. Oder besser gesagt, ganz und gar nicht. Der Hörer erfährt nämlich direkt in der nächsten Szene, was los ist. Da kommt ein junger Chinese namens Suku zu Justus und Bob auf den Schrottplatz und erzählt ihnen haarklein, was geschehen ist. Er war in Rocky Beach auf der Flucht vor seiner Verwandtschaft, einem Clan der Triaden, den er verlassen will. Peter hat ihm geholfen und wurde daraufhin entführt.
Okay. Wäre allerdings schöner gewesen, das selbst mitzuerleben, als alles dröge nacherzählt zu bekommen. Und wenn ich sage, wäre schöner gewesen, meine ich, die amerikanischen Autoren und H.G. Francis als Bearbeiter hätten das früher mit Sicherheit auch so gemacht.
Und die hätten wohl auch eine Art Rätsel um Peters Verschwinden konstruiert und die Detektive irgendwas ermitteln lassen. In diesem Hörspiel kommen hingegen immer im passenden Moment irgendwelche neuen Charaktere vorbei, die ihnen alles erzählen, was sie gerade wissen müssen.
Day of the Tentacle quasi. Klick einfach auf irgendwas und erfahre, was du wissen musst.
Nein, ich glaube, damit tust du dem Werk Unrecht. So mies war Day of the Tentacle nicht.
Oh.
Als hätte es die Regel Show, don't tell nie gegeben.
Was für eine Regel, lieber Michael?
Mr. Birker, wieso haben Sie das nicht gemacht? Die goldenen Regeln der darstellenden Kunst. Präsentiert von Professor Dr. Michael Eickhorst.
Ausgabe 3.
Die Regel Show, don't tell steht eigentlich in jedem Ratgeber. Sie fordert Autoren auf, Dinge nicht einfach zu behaupten, sondern durch Handlung und Dialog darzustellen. Dadurch wird das Interesse des Hörers wachgehalten und seine Identifikation mit den Figuren ermöglicht.
So, und man vergleiche das Ganze mal mit der ähnlichen, jedoch logisch nachvollziehbaren, spannenden und wendungsreichen Folge Die drei Fragezeichen und der Doppelgänger. Dazwischen liegen Welten.
So wie zwischen den USA und China. Und doch landen auch Justus und Bob in Shanghai, da sie und Suku ebenfalls entführt werden.
Vorher gibt es allerdings noch einen Fluchtversuch von Peter. Er kann einen günstigen Moment nutzen, um Katara und den anderen Entführern zu entkommen.
Ja, das schmälert etwas die Geilheit der mächtigen Triaden. Angeblich können die alles, aber zu dritt einen 16-jährigen Bengel an der Flucht hindern gehört wohl nicht dazu.
Ihre Kernkompetenz besteht anscheinend darin, ohne Passkontrolle den Flughafen zu verlassen. Darauf wird mehrfach im Hörspiel herumgeritten.
Geil. Aber schön, das Ganze ist doch eigentlich recht vielversprechend. Peter ist allein in einer ihm fremden Umgebung. Noch dazu in einer Metropole wie Shanghai. Was ergeben sich da nicht alles für Möglichkeiten? Er muss sich durchschlagen. Ohne die Hilfe seiner Freunde und ohne die Sprache zu beherrschen. Immer auf der Flucht.
Ja, du sagst es. Möglichkeiten. Das könnte geil sein. Leider findet auch dieses Hörspiel nicht im Konjunktiv statt. Und Peter läuft bereits in der nächsten Szene Katara in die Arme. Was die ganze Fluchtsequenz zu 100% sinnlos macht.
Wirk. Naja, wenn dieser Handlungsstrang schon enttäuschend ist, passiert dann wenigstens bei den beiden anderen Fragezeichen was Spannendes?
Machst du Witze? Natürlich nicht. Die werden im Privatjet nach China geflogen und lernen den Mann im Hintergrund kennen. Und das ist kein anderer als Xian Tan, die funkelnde Schlange.
Wow! Oder besser gesagt, wer? Sagt mir irgendwie gar nichts. Ist das ein Kumpel von der singenden Schlange aus Folge 24 oder was?
Nein, nein, das ist in der Welt der Triaden eine geradezu mystische Gestalt. Eine echte Legende. Viele zweifeln sogar daran, dass es den wirklich gibt.
Cool.
Naja, ein Effekt, der im Hörspiel leider komplett verpufft, weil der Hörer den Namen ja nie zuvor gehört hat. Hier lernt man erst den mümmeligen alten Rochen kennen und hört dann, was für ein wichtiger und geiler Man das sein soll.
Ja, nicht gerade die Art, wie man so eine Figur einführt. Ich meine, Sauron kam ja auch nicht in seinen letzten Lebenstagen zu Fuß in Beutelsend angeschissen und hat erstmal alle fett gelabert, was für ein toller Hecht er ist. Der wurde erstmal von den anderen ganz hoch aus Podest gehoben. Und zwar, als er noch frisch war.
Bei Xian Tan hat man das Gefühl, dass selbst der Latschenheini eine beeindruckendere Einführung hatte. Und durch seinen profanen Auftritt im Flugzeug wird ihm ja auch alles Mystische genommen. Es wird ja suggeriert, dass die funkelnde Schlange schon seit vielen Jahrhunderten leben soll.
Nee, nee, das stimmt nicht. So lange gibt's die runzelärschige Schlange noch nicht. Das wüsste ich aber.
Schnauze, Opiborgi. Gesprochen wird sie übrigens auch von einer Legende, Horst Naumann. Also die Legende ist, dass man den als Sprecher noch gern hören würde, mit seinen gefühlt 200 Jahren.
Ach so, ja dann kann das doch hinkommen mit dem Jahrhunderte alt sein. Der Horst Naumann hat damals wirklich schon gelebt. Aber was will man erwarten?
Jedenfalls lebt Horst Apokalypse Naumann seinen Traum vom SPD-Programm Rente mit 167 in vollen Zügen aus.
Supi! Aber mal was anderes. Funkelnde Schlange? Irgendwie werden die Namen bei den drei Fragezeichen auch immer ranziger. Fun Fact am Rande. Ich war selbst mal auf der RockyBeach.com mit einem Fan-Hörspiel vertreten, das mein Bruder geschrieben hatte. Mit Franz Josef Strauß als drittem Detektiv, warum auch immer. Name, die drei Fragezeichen und das grinsende Gnu. Das klang ähnlich würdevoll wie die funkelnde Schlange.
Na, immerhin grinst jetzt mal irgendetwas bei deinen labberigen Fun-Facts.
Menno, wie gemein.
Ja, doch bleiben wir bei den verpassten Chancen des Hörspiels. Man hätte ja meinen können, dass es nach Peters Entführung im Wesentlichen daraus bestehen würde, dass Justus und Bob nach ihm suchen und ihn befreien. Doch weit gefehlt. Die werden einfach zu ihm ins Hotel gebracht.
Ins Hotel? Ich meine, ernsthaft? Passiert denn überhaupt noch irgendwas Spannendes?
Das möchte ich mit einem riesengroßen Fragezeichen versehen. Es stellt sich nämlich raus, dass, Triaden hin oder her, das Ganze letztlich nur so ein Familienstreit in einem der Clans ist. Mama Fan Quark betrügt mit Bruder Fan Yuan ihren Papa Fan Hero. Suku will das aufdecken und die furzende Schlange vermittelt. Oder so ähnlich.
Ja, kann man machen. Muss man aber definitiv nicht. Und beim Stichwort Shanghai und Triaden stellt man sich als Hörer auch irgendwie was Geileres vor. Natürlich erwartet keiner, dass drei Jungs aus Rocky Beach allein gegen die Mafia kämpfen. Aber für so eine schnarchenlangweilige Grütze müssen die auch nicht extra nach China fliegen.
Es gibt dann noch ein paar Verwicklungen und etwas Sightseeing in Shanghai. Wir lernen das Shanghai World Financial Center kennen, den Shanghai Tower und den U-Garten. Und wir erfahren, dass es dort eine Zickzackbrücke gibt, damit da keine bösen Geister drüber gehen können. Die können nämlich nur geradeaus gehen.
Wie eingeschränkt. Und dann spitzt es sich vermutlich irgendwann zu.
Ja, also ungefähr so wie ein Bleistift, dessen Mine bei jedem Anspitzen abbricht. Zumindest kommt es zu einer Art Showdown in einer Achterbahn, der ja selten krampfig vorbereitet wird. Oder besser gesagt, gar nicht.
Die Bösen sagen einfach,
ihr steigt da jetzt rein
und halten die Bahn während der Fahrt an. Im Looping.
Was? Punkt 1. Kein Freizeitpark hat überhaupt ein Interesse daran, dass ein Achterbahnzug stehen bleibt. Punkt 2. Erst recht nicht oben im Looping. Wer soll denn glauben, dass dort eine Bremsvorrichtung ist? So ein beschissen geplotteter Käse.
Und es führt auch zu nichts. Die Familie spricht sich im Anschluss aus und versöhnt sich so halb. Damit ist der Fall beendet.
Naja, Fall ist hier sicher ein großes Wort, denn ermittelt wurde nichts. Und der Anteil der drei Fragezeichen beschränkt sich eigentlich darauf, im richtigen Moment Sukus Großvater benachrichtigt zu haben.
Und dafür hätten sie im Grunde nicht mal die Zentrale verlassen müssen. Ja, das sind immer die besten Fälle, die quasi genauso abgelaufen wären, wenn die drei Bratzen gar nicht dabei gewesen wären.
Klar, man kann das Rad nicht jedes Mal neu erfinden. Aber man darf wenigstens erwarten, dass es rund ist.
Ein ausgezeichneter Vergleich. Denk dran, dass wir ihn an Bob weitergeben, wenn wir wieder in der Zentrale sind.
Bloß nicht, sonst entsteht daraus womöglich ein neuer Fall.
Ja, wenn schon inhaltlich nicht viel passiert, sind zumindest die Sprecher gut?
Sagen wir mal, geht so. Die drei Detektive liefern gewohnte solide Qualität ab. Und dass sie die ältesten Teenager der Welt sind, hat man ja seit Jahren geschluckt. Horst Naumann passt mit seiner mümmelnden Greisenhaftigkeit wenigstens zur Rolle. Und der Rest, bestenfalls durchwachsen. Sukus Mama ist zu unbeteiligt, ihr Bruder zu sehr Klischeebösewicht und die Sprecherin von Katara kann sich bis zum Schluss nicht entscheiden, ob sie jetzt die taffe Kampfkunstexpertin sein soll oder doch der nette Sidekick.
Ja, und die Geräusche? Das muss doch eigentlich ein Fest für die Ohren sein. Shanghai, China, belebte Plätze, eine dramatische Fahrt in der Achterbahn. Das kann ja nur eine satte Soundkulisse werden.
Okay, du vergisst, dass wir immer noch bei Europa sind. Da ist nicht die Soundkulisse satt, sondern die Macher, die sich seit Jahren auf ihrem Erfolg ausruhen und nur so hoch springen, wie sie unbedingt müssen. Und bei einer Serie, die ein Selbstläufer ist und sich wohl sogar dann noch verkaufen würde, wenn die drei Fragezeichen ein 60-minütiges Wettrülpsen veranstalten, ist das leider nicht besonders hoch. Die Geräusche und Kulissen sind okay, mehr aber auch nicht.
Auch beim Showdown in der Achterbahn?
Besonders beim Showdown in der Achterbahn! Die klingt nämlich nicht nach einer Hochgeschwindigkeitsbahn von heute, sondern eine Holzachterbahn von einem 50er-Jahre-Rummelplatz. Ehrlich, da ist die Geister-Rikscha im Phantasialand in Brühl beeindruckender.
Hey, hey,
sitzt ja immer noch nicht.
Und fass hier bloß nichts an.
Mohoho, da haben die Fettbacken aber mal wieder bewiesen, dass sie sich nicht auskennen. Denn die letzten beiden Sachen waren überhaupt nicht aus der Geister-Rikscha, sondern aus dem Feng Yu Palace. Und ich werde sie auch weiterhin an jeder sich bietenden Stelle entlarven. Werden sie schon sehen, dass sie nicht die einzigen aufmerksamen Erbsenzähler sind. Ich nur wieder.
Ja, das sind Sorgen.
Ach ja, die Geister-Rikscha. Und die Kampfszenen? Wir sind hier immer in einem Land von Bruce Lee und den Kung-Fu-Mönchen.
Sind auch komplett enttäuschend. Sowohl auf der Zicke-Zacke-Hühnerkacke-Brücke als auch im Shanghai-Tower. Da stehen einfach nur die Sprecher vorm Mikro und geben alberne Laute von sich. Echt dagegen sind ja die Kämpfe bei Tony Ballard besser choreografiert.
Sag das nicht. Nicht mal im Scherz. Wobei man natürlich gnädig sein muss. Europa ist auch immer von der Buchvorlage von Kosmos abhängig. Und das, was Autor Christoph Dittert verzapft hat, war auch als Buchvorlage schon inhaltlich enttäuschend.
Ich wüsste aber nicht, dass es ein Verbot gibt, bei der Umsetzung gewisse Verbesserungen vorzunehmen.
Hey, hast du gerade Fotze gesagt?
Ja. Und rein theoretisch könnte man ja eine Folge auch einfach mal nicht vertonen, wenn sie nicht mal den Mindestanspruch erfüllt, wenn schon Kosmos den Gimmel nicht ablehnt.
Dittert, der unter dem Pseudonym Christian Montillon auch für Perry Rhodan schreibt, hat allerdings auf seiner Facebook-Seite gesagt, dass er schon vorher wusste, dass viele erwachsene Fans das Buch verdammen würden, weil er ein ungewöhnliches Thema gewählt hat und man etwas gewagt hat.
Was hat Christian Postillon denn bitte gewagt? Ein beschissenes Buch zu schreiben? Ja, das Wagnis hat sich aber gelohnt. Und die wenigsten verdammen es übrigens wegen des Themas, sondern wegen der nicht vorhandenen Qualität.
Yep. Die negativen Reaktionen auf den mutigen Inhalt zu schieben, ist auch ein klarer Fall für die mittlerweile berühmte Schönreder-Allee.
War es denn das dann? Nicht ganz. Denn am Ende der Folge wird es sogar noch moralisch fragwürdig.
Nachdem die Triadenfamilien ihre Probleme geklärt haben, stellt die einäugige Schlange Esuku nämlich frei, ob er die Triaden ganz verlässt oder Mitglied seines Clans wird.
Der Lütte kann sich das inzwischen auch gut vorstellen. Und die drei Fragezeichen haben offenbar kein Problem damit.
Und das ist schon irgendwie fragwürdig. Ist ja schön, dass die drei Satzzeichen nicht wie TKKG alles verdammen, was nicht genau in ihr Weltbild passt. Aber so gar keine Meinung zu den Triaden zu haben und es theoretisch cool zu finden, dass Suku da Karriere macht, das ist schon seltsam.
Wir reden immerhin vom organisierten Verbrechen. Drogen, Gewalt. Da dürften die Detektive schon mal kritisch nachhaken oder zur Polizei gehen oder meinetwegen auch Suku überzeugen wollen, sich davon loszusagen. Alles besser als das.
Ja, andererseits, gute Connections nach China sind in Zukunft sicher ganz hilfreich. Vielleicht sind Justus und Co. einfach nur clever.
Ja, oder alle anderen an der Produktion Beteiligten einfach nur herzlich doof.
Ja, das war's, glaube ich. Fazit. Vielleicht nicht die schlechteste Drei-Fragezeichen-Folge überhaupt, aber auf jeden Fall ein ganz übler Stinker. Selten wurden in einer Folge so große Geschütze aufgefahren, um dann nur eine mickrige Blähung abzusondern.
Es wirkt, als ob der Autor zwar eine spannende Ausgangssituation hatte, ihm dann aber partout nichts mehr dazu eingefallen ist. So wird die Folge dann von Minute zu Minute öder und alle guten Ansätze verlaufen im Sande. Wow.
Und statt aus dem ganzen Meer rauszuholen, macht die lahme Umsetzung alles noch schlimmer. Ich fürchte, Europa hat da was falsch verstanden. Zwar hören bekanntermaßen viele die drei Fragezeichen zum Einschlafen, aber das ist trotzdem nicht der Sinn der Hörspiele. Die sollen eigentlich kein Schlafmittel sein, sondern der Unterhaltung dienen.
Wird Zeit, dass sich Europa daran mal erinnert. Und das war's für heute. Nächstes Mal geht es mit einem neuen Hörspiel weiter. Womit auch immer.
Egal, was wir hören, wir verlieren.
Das sowieso. Und jetzt komm endlich. Ich hab total Bock auf Geister-Rikscha und Black Mamba mit Komplettbremsung oben im Looping. Juhu!
Ich bin's, Michael. Du bist im Studio.
Spoiler!
Nochmal?
Spoiler!
Los geht es in Shanghai, wo Peter also in einem fremden Hotel. In diesem Hörspiel kommen hingegen immer im passenden Moment. Und die hätten wohl auch eine Art Rätsel um Peters Versch. Als hätte es die Regel Show. Dadurch wird das Interesse des Hörers wachgehalten und seine Identität.
Geil!
Aber.
Naja. Frau Stein.
Und das, was Autor Christoph Dittert verzapft hat, war auch als Buchvorlage.
Geht nochmal.
Wir reden immerhin vom organisierten Verbrechen. Drogen, Gewalt. Da dürften die Detektive schon mal kritisch nachhaken. Zur Polizei gehen oder verstehen, dass es eine Aufzählung wird. Geht der so?
Ja, also wäre mal. Andererseits gute Connections nach China.
Ja, sicher.
Jawohl. Was ist denn jetzt los?
Ja, ich bin so ein cooler.
Hey.
Hey, Chinatown. Yeah.
Sexy Town.
Wird Zeit, dass sich Europa daran mal erinnert. Und das war's für heute. Tschüss.
Tolles Lachen.
Druckluftbremse.